Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Lothar König ist heute mein Gast, ein Mann, der sich gerne querstellt, vor allem dann, wenn es um Rechtsextremismus geht und um Institutionen, die auf dem rechten Auge blind sind. Fast 30 Jahre lang hat er als evangelischer Jugendpfarrer die junge Gemeinde in Jena geleitet. Vor 3 Monaten ist er in den Ruhestand verabschiedet worden. Heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Herr König.
Einen schönen guten Tag. Hey, ich freue mich, muss ich ernsthaft sagen, hier im RIAS Funkhaus zu sein, bin ja DDR groß geworden. Das war ja der verschrienste Sender, den es überhaupt gab.
Ah ja, okay. Eine Stunde ohne Zigaretten, geht das?
Ach ja, nur im Notfall.
Im Notfall?
Muss ich mir was einfallen lassen.
Wann, wo, mit wem haben Sie Ihre erste geraucht?
Ich denke so, ich muss mindestens schon 6 gewesen sein, denke ich. Da war auf so einem Dorf groß geworden, da waren, wenn Konfirmationen und sowas waren, gehört das immer mit dazu, dass die Zigaretten, und wenn es ging, Westzigaretten, also die Kontakte nach Niedersachsen hatten, das, ich sage ja Westen nicht so gerne, nicht mehr, da waren immer Zigaretten drin und das war eine gute Gelegenheit. Aber ich glaube, die erste, die ich raucht habe, das muss eine Casino gewesen sein. Das war ein böses Kraut, DDR-Kraut.
Protestaktionen und selbstgedrehte Zigaretten, darum geht es in fast wirklich jedem Porträt über Sie, das man lesen kann. In der Süddeutschen wurden Sie mal als wütender Glutbürger beschrieben. Passt das?
Ja, das sind die Medien, die müssen halt immer noch etwas, noch so einen Touch dazu, irgendwas Besonderes machen. Das tut mir manchmal weh, weil diese alltägliche Arbeit, also was dahinter steht, das ist ja die 80% der eigentlichen Arbeit. Diese Kontakte halten und mit Leuten ins Gespräch kommen, ein Stück einfühlen, was geht da ab, und aus diesem draus dann, das wächst dann in mir, dann die richtigen, entweder Fragen stellen oder auch Aktionen machen. Das ist dann, tut mir manchmal weh, weil dieses Action-mäßige im Vordergrund steht. Ja, wir sind halt im Leben so einer Medienwelt, ich kann es ja verstehen. Aber die eigentliche Arbeit, die steht dahinter, und für die haben die Leute wenig Interesse.
Wir haben jetzt heute großes Interesse an dieser alltäglichen Arbeit, und die wird in dieser Stunde auch wirklich hier im Mittelpunkt stehen.
Geht das mal ganz kurz, hier ein Wahnsinnsding. Also das 95 heißt 50. Jahrestag Befreiung, also Ende des Weltkrieges. Und in der JG sitzen jüngste Leute, also so 15-Jährige, müssen so eine ganze Gruppe, Matthias.
In der jungen Gemeinde in Stadtmitte.
Ja, in Jena. In Jena. Also JG Stadtmitte, das ist nie nicht voll ausgesprochen, immer die Abkürzung. Und geht ja auf Bonhoeffer wieder zurück und diese Tradition. Und der 8. Mai steht bevor. Und ich quatsch die so an und einfach ein bisschen so Kontakt auch knüpfen, weil ich viele nicht kannte. Was 8. Mai, von den 10 Leuten, waren richtig 10 Leute pur, wusste ein einziger, was der 8. Mai ist. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was in ein paar Jahren hier nach Ende der DDR, wisst ihr nicht mehr, was 8. Mai ist. Und dann ist mir ein wahnsinniges Ding eingefallen. Und alle 10 Leute haben mitgemacht. Wir sind mit diesen Leuten immer, ich und Eva, die Frau, die da Mitarbeiterin war und gleichzeitig mit der ich verheiratet bin, haben wir immer mit maximal 3 Leuten, manchmal auch 4, sind wir zu Leuten hin, die Vertriebene waren. Und mit der gleichen Gruppe auf nächste Leute, die im KZ gesessen haben. War 95 alles noch recht einfach möglich. Und was da gelaufen, und haben Interviews geführt, Gespräche kommen und mitbekommen, was da abgegangen ist, ob Ostpreußen, Breslau oder Sudeten, aber eben auch hier, also die Vertriebenen. Und ich habe keine Scheu mehr, Vertriebene das Wort zu gebrauchen. Das ist ja in linken Kreisen nicht so einfach. Und haben daraus wieder zum 8. Mai eine Gottesdienstveranstaltung, das Ganze ein Stück anonymisiert, daraus Beiträge in den Gottesdienst hinein. Und danach sind wir raus und haben eine 8. Mai-Demo gehalten. Für die Presse und für alle war nur, das lautet, diese Demo wichtig und diese, was dahinter.
Das eigentliche Gedenken.
Ey, das und was die, wer die Leute mitbekommen haben, die überhaupt erst mitbekommen haben, dass da in Jena jeder Dritte mindestens großen Elternteil hatten, die aus Königsberg oder kommen. Das hat kein Schwein interessiert.
Der evangelische Theologe Lothar König hat sein gesamtes Leben in Thüringen verbracht. Jahrgang 1954, aufgewachsen in Leimbach, einem Dorf im Ostharz. Herr König, war das eine Kindheit auf dem Bauernhof?
Ja, auf alle Fälle. Aber ich bestehe darauf, dass wir Südharz sind, ist es auch. Und diese 6 kleine Dörfer und eine winzige Kleinstadt gehörten zum Königreich Hannover.
Mhm, damals.
Auch das ist alles nur eine Frage der Zeit.
Bauernhof?
Richtig, Bauernhof. Pferde, Kühe, Schafe. Was der, ich sollte mal für Rolling Stone so einen Artikel, was links ist, da habe ich damit angefangen. Ich komme ja vom Dorf und da gab es Kühe, Schweine, Pferde, alles Mögliche. Nur Linke gab es nicht.
Wie das denn im sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat?
Nee, das hat doch nichts. Propaganda. Ich bin da doch groß geworden, also ab 5 Jahre habe ich ein bisschen verstanden und mitbekommen, was meine Eltern und Großeltern und Urgroßeltern, die gab es auch, zumindest eine Frau, ja, das, der Krieg, ständig Krieg, und das andere war diese Epikisierung. Klar, für einen Bauern ist das ja existenziell. Ja. Und diese moralische Niederlage des Ersten und des Zweiten Weltkrieges, das ist tief in mich hineingedrungen. Und dass wir Hannoveraner sind, also ringsherum alles Preußen.
Sie haben gerade dieses Stichwort gegeben, Kollektivierung. Wie haben Ihre Eltern, wie hat Ihre Familie das erlebt? Wie sind die damit umgegangen, dass Ihr eigener Hof kollektiviert wurde?
Was mir hängen geblieben ist, bei meinem Vater auf alle Fälle, der ist damit 17, 18 noch in den Krieg ganz zuletzt. Ich glaube, hatte gar keine Chance mehr gehabt, jemanden zu erschießen. Diese moralische Demoralisierung, das ist mir ganz, ganz tief bewusst geworden, wie die Menschen, nicht nur mein Vater, sondern diese ganze Generation, diese Demoralisierung, wie das die Leute fertig gemacht hatten. Und gar nicht wussten, was sie machen, wie sie darauf reagieren sollten.
Sie sprechen jetzt über den Krieg. Ich
und die Generation der Nachkriegszeit.
Ja.
Also gar nicht hier 45, sondern danach. Mhm. Und die nicht wussten, dass eins, was noch ein Vorbild war, war der sogenannte Westen. Leimbach liegt sehr dicht an der Grenze zu Niedersachsen. Ah ja, und das war alles noch sehr dicht und dran und die Grenze war ja am Anfang noch offen. Da konnten die Leute hin und her gehen. Es liegt so im Laufgebiet, 12, 15 Kilometer vielleicht entfernt. Ja, und die waren eigentlich hilflos und wussten nicht, was sie machen und wussten, dass sie gegen die russischen Panzer, auch wenn sie nicht zu sehen waren, nichts auszurichten ist. Und eins war den Menschen allen klar in der DDR. Und auf unserem Dorf fast 100%, dieser Spuk, der wird heute Abend schon Schluss sein. Also spätestens morgen früh ist Schluss. Mhm. War es nicht. Schluss war dann 61 die Grenze. Und das hat den regelrechtes Rückgrat gebrochen, wenn dann noch sowas von Widerstand überhaupt da war. Und dann zog man sich zurück in die Nischen, ins Private, in die Kneipe.
Ich versuche mir vorzustellen, wie Sie als Kind, als Jugendlicher da gelebt haben. Sie hatten zwei ältere Geschwister, die beide sehr früh als Kinder gestorben sind. Den Bruder, den haben Sie gar nicht kennengelernt. Ja. Ihre Schwester war behindert.
Schwerst behindert, ja, ja.
Ist gestorben, da waren Sie 5.
Ja.
Wie hat das Ihre Kindheit überschattet? Wie sind Sie damit fertig geworden?
Also das ist eigentlich meine eigene Frage. Ich habe die ja mitbekommen, meine Schwester Doris hieß die, die blind war, taub. Und meine Mutter auf dem Bauernhof, die konnte mittags noch essen und ihr Essen einlöffeln. Und das erste Kind schon gestorben, was allein das mit meiner Mutter gemacht hat. Das ist mir alles erst später, auch jetzt, wenn ich davon erzähle, ist das hier unten im Bauch ist wie ein Schauer, der über mich durch mich hindurch geht, die damals als Kind, ich, ich weiß nicht, ich bin früh aufgewacht und da ist schon wieder ein Tag da draußen ans Fenster gestürzt. Und so kann ich mein ganzes Leben da.
Also Lebensfreude.
Ich denke, dass ich in mir so eine ganz, ganz tiefe Lebensfreude habe. Mhm. Ich sage ja auch, wenn wir vielleicht dann später noch drauf kommen, wenn wir sagen, sie kämpfen gegen Nazis und ich wehre. Nein, das ist mir viel zu schade. Wenn wir das mal mit dem kleinen Finger, mit dieser Lebensfreude, nicht gegen Nazis kämpfen, das ist vertane Lebenszeit, das mit der Freude machen.
Mhm. Aber diese Freude hat ja auch einige Knackse gehabt. Sie wurden in der DDR nicht zum Abitur zugelassen, mussten die Schule nach der 10. Klasse verlassen. Warum?
Naja, das war einfach manchmal einfach aus Langeweile. Und das ist das Schlimmste, was mir geschieht, Langeweile. Und da muss ich mir was einfallen lassen. Und das war halt am 20. August 69, da ist mal Fußballversammlung gewesen und das war irgendwie auf dem Dorf, war einfach tödlich langweilig, bin dann nach Hause gelatscht. Dann habe ich da ein Stück Kreide geholt, welcher das noch wusste, dass am anderen Tag der 21. ist und habe das immer in 21 Punkt, Aug, Punkt und Dubček richtig geschrieben. Also mit auch richtigem, ja, und da war ein anderer Tag, war der Notstand in Leimdorf, diesem kleinen Dorf. Voller Stasi und Polizei, die haben...
Was hatten Sie mitbekommen von Dubček?
Da war ich 14, als dieser Einmarsch war, dass das etwas Ungerechtes ist, dass das gar nicht geht.
Ja, ja.
Ja, und das war irgendwo drin. Ich kann da nicht sagen, dass irgendein linkes Bewusstsein oder Ideologie oder so, sondern einfach, das ist etwas, was man nicht macht. Das gehört sich nicht und schon gar nicht ein paar Jahre nach dem Krieg.
Und weil Sie dann mit Kreide Dubček an die Wand geschrieben haben, war das mit der Schule
dann war erstmal stand Leimbach Kopf. Ich habe meine erste Hausdurchsuchung hinter mir und kann nur empfehlen, macht so etwas. Das wie mit einer, wenn du eine neue Hose bekommt und kriegt einen Dreiangel rein. Das ist das Beste, was passiert. Gleich als ersten Dreiangel, da gibt es nochmal irgendeine Abreibung, also gar nicht jetzt Dresche, aber meine Mutter entsetzt und heult und so weiter. Schön neue Hose. Und ab da kann man einfach weitermachen. Da ist ein Dreiangel drin, da wird geflickt und da geht es weiter. Und so ist er mit so einer Hausdurchsuchung mit 15, da kommt man ja nicht aus der DDR, nicht sofort in den Knast und so weiter. Kriegt man so eine Abreibung, lernt eine ganze Menge und fängt an, Widerstand das ein bisschen besser zu organisieren. Also macht das hier gleich mit 15 oder 14 schon.
Ich raffe jetzt mal.
Ja.
Weil kein Abi, haben Sie eine Ausbildung gemacht zum Zerspanungsfacharbeiter. Wir sparen uns jetzt, was genau das ist. Danach zum Diakon, Theologiestudium. Das ging Pfarrer in Erfurt, Merseburg, Jena. War Ihr Engagement in der Kirche von Anfang an auch ein Weg, weil Sie das gerade so angedeutet haben, um aktiv in Opposition zur Politik des SED-Staates zu gehen?
Also mein Weg zur Kirche, da war sehr ruppig und als ich das erstmal, also ich bin ja getauft insofern von klein auf in der Kirche, aber dann direkt, da ich dachte, die haben doch alle eine Klatsche dort. Die spinnen ja.
Wer hat eine Klatsche?
Ne, die da so Kirche machten, ob Jugendliche oder Erwachsene. Oder da dachte ich, Jungfrauengeburt und so. Also mal, seid ihr noch ganz dicht? Ich komme ja vom Dorf und da ist so ein bisschen so dieses Erdige, dieses Verbundene doch noch etwas stärker. Also die Intellektuellen, bis ich dahin gekommen bin, dass zuletzt ich so mit voller Freude dieses Pfarrersein und dieses, also für mich ein richtiger, ganz tief in mir verwurzelt. Da habe ich lange, lange gebraucht. Ich musste mir fast manchmal jedes Ding richtig hart erkämpfen.
30 Jahre Mauerfall, daran haben wir in den vergangenen Wochen in vielen Gesprächen aus vielen Perspektiven erinnert. Ich würde das Mauerfall-Kapitel heute gerne überspringen im Gespräch mit dem langjährigen Pfarrer Lothar König und gern mehr erinnern an die Konflikte in Ihrer Zeit als evangelischer Jugendpfarrer in Jena. 1990 haben Sie dort in der jungen Gemeinde in Stadtmitte angefangen. Was war, Herr König, Ihr offizieller Auftrag und wie haben Sie diese Aufgabe für sich verstanden?
Also, muss ich richtig aufpassen. Eigentlich wollte ja der Manfred Störpe mich hier nach Berlin haben zur KVU. Aber die
Kirche von unten.
Ja, ja, die ist halt 87 gegründet und war ja, ab 88 war ja eigentlich schon das Ende der DDR eingeläutet. Und das klappte ewig nicht, weil natürlich keine Stadtgemeinde hier in Berlin-Ost so einen Pfarrer haben wollte, der einmal im Monat eine Predigt hält und ansonsten irgendwo mit Typen zusammenhängt. Und da klappt das ewig nicht. Dann habe ich da, wusste in Jena ist ein Platz frei. Und wir hatten ja 4 Fenster, musste dafür die irgendein was finden, wo wir sein können. Und da habe ich mich in Jena einfach mal angefragt. Und da war jemand, die wollte mich sofort haben. Und wenn man lange nicht gebraucht wird oder das Gefühl hat, und dann freut sich jemand, dass da ist. Und dann haben wir gesessen, Berlin oder es hat dann doch noch mit Berlin geklappt in Berlin oder Jena. Und wir haben uns, aber das war schon nach Mauer und der ganzen. Und da haben wir uns für Jena entschieden, weil hier dieses Ost-Berlin nicht so bleiben wird. Das war mir klar, gefühlsmäßig. Mhm. Und hier eine, so eine Kirche von unten eigentlich keine wirkliche Bedeutung mehr hat. Die gibt es gesellschaftspolitisch.
Wie haben Sie sich da in Jena, in Thüringen, einen Überblick darüber verschafft, wie die rechtsextreme Szene da aufgestellt ist?
Die musste ich kennenlernen, denn wir waren ja, ich hing ja mit dem ganzen hier, wie ist das neue Forum und so, Bärbel Bohler und Rainer Schuld und die wichtigen Leute zusammen. Wir waren dabei, dieses stalinistische System abzuschaffen. Gar nicht so sehr DDR, sondern diese Stalinisten. Und da gab es in der Elisabethkirche, wo war unser Treffpunkt zeitlang für die Kirche von unten, da gab es eine kleine Gruppe, die sich Antifan nannten, 15-, 16-Jährige, Dirk und wie sie heißen. Und ich dachte, was haben die denn, was machen die denn für Spinnerei? Ich habe kein Gefühl gehabt. Und das war schon nach dem Überfall Zionskirchgemeinde, das war ja eigentlich das erste Mal richtig offiziell öffentlich, dass diese Nazis da sind. Und ich habe das wirklich nicht richtig begriffen. In Jena komme ich an und kriege mit Eva und Frau und kleinen Fenster, die wir da hatten, 4 Kinder. Und die, da stand da am Eingang, da ist eine kleine Einkaufsstraße, Fußgängerzone, Johannisstraße. Und da standen am Anfang immer so ein Kiosk, wo es Bier gab, bestimmte Typen, die etwas erschreckend aussahen, beängstigend. Und dann hatten sie noch so die Mercedes, sage ich mal, meine damit so große Hunde. Und das war deren Möglichkeit, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Anderen Leuten Angst zu machen, gar nicht so indirekt eher. Ich dachte, ey, wenn hier Eva hierher kommt und muss an diesen Hunden immer vorbei. Und da muss ich was machen und habe versucht, Kontakt zu denen aufzunehmen.
Eva, Ihre Frau.
Hm? Ja,
Eva und Maria, haben Sie versucht, genau, die in die Gemeinde mit einzubinden?
Wir haben 3 Jahre lang, also richtig mit Berlinern, ja, Platz ist hier vielleicht Ostberliner, Westberlinern noch ein Begriff, vor 2 Jahren gestorben, der hat mich böse kritisiert, dass wir da, nein, auch diese Nazis, dachte ich, man könnte die einbinden.
Ja.
Haben da Fußball gespielt, richtig schwerste Verhandlungen, weil das da richtig so eine Art Krieg ausgebrochen war.
Haben Sie versucht, die zum Aussteigen zu bewegen?
Ach, ja, also ich habe das Wort nicht aussteigen, sondern einfach, dass sie bei uns mitmachen. Sozusagen mit ihrer Gesellschaftskritik, mit ihrem Pass und ihrer Wut und ihrer Ohnmacht, das ein bisschen zu kanalisieren und zusammen hier irgendwo für die in dieser neuen Zeit, ich sage ja nicht Wende und schon gar nicht friedliche Revolution, diese Neuzeit, da wach zu sein und vor Ort zu sein und aktuell zu sein. Das ging nicht mehr und dann mussten wir Schnitt machen. Wir haben da aber 2 Jahre lang gegen alle Widerstände und so waren da Nazis mit da. Ja, ja.
Sie sind auch angegriffen worden von Rechtsradikalen, haben noch heute eine große Narbe auf der Stirn. Was war das für eine Situation?
Das gehört dazu, dass wie man zur Demo gehe, da kriegt man auch mit einem Knüppel einen auf die Fresse. Und da, ich habe Glück gehabt, dass das Auge nicht, das sind ja nur 2-3 Millimeter. Und
was war das für eine Situation?
Wir haben da draußen in der Johannesstraße, also in der Öffentlichkeit, eine Schrottskulptur aufgebaut, bestimmt 4,5 Meter breit. Und die stand so richtig quer, also kamen noch Autos vorbei. Und das war so ein Symbol für die Jugend, dass seine, unsere Seele so rostig wie ein Blech, das hat die schon richtig an, diese Schrottskulptur. Zweimal im Jahr in diesem kleinen Kacknest Jena, weltbedeutend natürlich, gab es einen Streit, ob das Kunst oder nicht Kunst ist und so weiter. Und das haben wir, diese Schrottskulptur, 8 Jahre lang halten können. Und da kamen nachts 3 Typen. Wir hatten da noch eine größere Veranstaltungsreihe, das nennen wir Werkstatt. Haben wir Abschlussabend, Nachbesprechung und so weiter. Und gehen, Eva ist auch Mitarbeiterin, ja, eine Frau, geht mit unserer Tochter, 13 damals, Katharina, kennen ja auch manche, gehen da raus und kriegen da 3 Typen, die da mit Krach und Lärm machen, da die Johannesstraße runterkommen, an der Schrottskulptur Halt machen und versuchen da Sachen abzubrechen, abzutreten. Und da mischte ich Eva ein und sage, so hat sie mir erzählt, ich war nicht dabei, ich saß drinnen und sagt, müsst euch doch nicht interessieren, müsst euch doch nicht gefallen, ihr könnt doch weitergehen. Und es kommen andere Leute dazu, kriegen das mit, Eva holt Hilfe von drinnen. Und als ich da rauskam, kriege ich noch mit, wie so ein 1,90 Medizinstudent, das alles später, zwei Medizin und ein Zahnmediziner, keine Burschenschafter, sondern Chorleute, also faktisch ähnliche Couleur, dass wie ein so ein 1,90 Mann, so einen schmächtigen 15-16-Jährigen voll in die Fresse haut. Und ich da instinktiv von hinten ran am Hals gepackt, nicht losgelassen, wir stürzen auf die Straße, ich lasse immer noch nicht los. Dann sagt er mir, hör auf, und das war glaubwürdig, lass los, stehen auf, ich beug mich noch um die Hose, Staub so ein bisschen. Und wie ich mich wieder aufrichte, Oberkörper, kriege ich noch mit, irgend so, ja, eine Faust. Mhm. Und da war auch schon ein Schlag. Und der Arzt sagt, Notarzt und so weiter, 1,5 Liter Blut verloren. Und sagt, nee, mit einer Faust und so nicht, das Schlagring höchstwahrscheinlich gewesen. Die Polizei gerufen, der Notarzt war zuerst, ich war dann weg. Die Polizei gekommen, haben sich verhalten, katastrophal, also alles gemacht, nur nicht für eine normale Ermittlungsarbeit. Ah ja. Und ja, dann haben wir Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Juristisch, der Staatsanwalt nie Anklage erhoben, weil ich sage, das gibt's nicht, dass hier 3 Leute eine Gruppe angreifen von 13 Leuten. Dass da über die Hälfte von jungen Mädchen waren, die alle im Alter so 15, 16, 17, hat ihn nicht interessiert. Nie eine Anklage. Das waren die 90er Jahre, das hat sich tief bei mir eingeprägt.
Lothar Königs Engagement gegen Rechtsextremismus beschäftigt uns weiter in dieser Stunde. Wenn man von Rechtsextremisten redet, kann ich mir in etwa vorstellen, wen man damit meint. Aber wer oder was sind Mittelextremisten?
Ja, das ist eine Formulierung von mir.
Ja.
Ja, das sind die rechts und links, aber die gefährlichen und schlimmen sind die Mittelextremisten. An die müssen wir herankommen.
Was ist das? Wer ist das?
Das sind die Angepassten, die Schnauze halten, die von nichts wissen wollen, denen es um ihre eigene Wohlbefinden allein geht und das Gesellschaftliche. Und selbst wenn neben mir einer verhungert und verreckt, geht es denen noch am Arsch vorbei, sage ich mal richtig jetzt hart und böse und vielleicht etwas überzogen. Aber eines erst einmal, Rechtsextremisten, und das sind Formulierungen, es sind Menschen. Auch ein Nazi ist ein Mensch, mir ganz wichtig. Und dann auch ein Nazi werde ich, klar, man muss manchmal auch zu Gewalt greifen, so hart das ist, das habe ich auch gelernt. Aber
was meinen Sie damit?
Ja, wenn die so stark sind und so übermächtig und manchmal 3 Leute und jagen die Jungs schon Punks durch die Gegend und machen sich lustig über die, dass die sich organisieren und versuchen, sich dagegen zu wehren und in ihrer Hilflosigkeit nichts anderes haben als Gewalt. Und das war eigentlich meine wichtige Aufgabe, denen erstmal moralisch einen Untergrund zu geben und Untergrund zu geben, eine Grundlage zu geben und dass sich organisieren und ohne Vorher kann ich noch sagen, ey, was du da machst, ist scheiße. Ich kann dich da nicht dran hindern. Aber ich kann dir sagen, dass ich damit nicht einverstanden bin. Und sei es noch so ein hochgewachsener Nazi. Und wenn er meint, mir eine Fresse schlagen zu müssen, und da kann ich ihn nicht hindern dran, ich kann mich erst viel zu stark, ich rede jetzt mal von mir, ja, dann muss das machen. Aber das Moralische, das bleibt auf meiner Seite. Und das genauso mit der Justiz, wenn die meinen, wenn ich mich jetzt gegen Rechtsextremisten stelle oder da Proteste organisiere und so weiter, wenn meint, dass das verboten ist oder ja, dann müssen sie halt Prozess führen, dann müssen mich anklagen.
Davon haben Sie einige geführt, ja, führen müssen. Sie sind mit Ihrem Lauti, dem Lautsprecherwagen, zu vielen Anti-Nazi-Demos gefahren. 2011, nach einer Demo in Dresden, sind Sie unter anderem wegen Landfriedensbruchs angeklagt worden. Dieser Prozess, der hat ja bundesweit für Aufsehen gesorgt. Man hat Sie wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt, Ihr Haus, die junge Gemeinde in Jena durchsucht, Dinge beschlagnahmt, das Handy abgehört. Was hat diese Kriminalisierung mit Ihnen gemacht?
Ach, sag mal, Widerstand wieder. Und sage, ich lasse mich ja von diesen Polizisten, dass die lügen und so weiter, wusste ich ja oder war mir klar, dass dann selber zu erleben ist natürlich nochmal etwas anderes. Aber es hat nicht dazu geführt, jetzt dieses ganze System ja völlig für marode zu erklären, sondern eigentlich zu fragen, wie, was kann man denn machen, ein Justizwesen, das trotz, wenn solche Typen kommen und lügen, kann ich da irgendetwas ändern. Denn wenn wir dieses Vertrauen in diese Justiz verlieren, ey, dann hat diese Gesellschaft kaum mehr eine Chance.
Das Verfahren wurde nach 3 Jahren dann eingestellt, 2014. Ja. Sie haben 3.000 Euro Bußgeld gezahlt.
Nein, kein Bußgeld, ohne Strafe. Das waren freiwillige Spende. Es ist keine Strafe gewesen.
Haben Sie mit diesem Vorgang abgeschlossen? Frieden geschlossen?
Nein, nicht wirklich. Also der Karl-Heinz Delvo, 2. Juni, ist ein sehr guter Bekannter von mir. Und der war enttäuscht und sagt, Lothar, wenn du das schon nicht schaffst, lügende Polizisten zu überführen, wer soll es denn dann schaffen? Diese moralische Frage, die sitzt tief bei mir und es war keine Kraft mehr da. Gar nicht so sehr bei mir. Und Johannes Eisenberg kennen ja manche.
Ihr Rechtsanwalt.
Der ruft mich an und sagt und argumentiert drauf eingehen. Und ich sage, Johannes, hast du keine Kraft mehr? Kannst du nicht mehr?
Konnten Sie nicht mehr. Sie hatten auch viel
Kraft.
Nein,
er, nicht ich. Frag ich ihn. Doch, ich kann nicht und so weiter. Johannes in seiner Art. Ja, es war raus, die Luft war raus und das hat kein Schwein mehr interessiert. Und ich kann auch so einen Dödelprozess wegen so einen kleinen Fehlhandlungen oder wegen so kleinen Pfarrers oder so weiter. Das gibt's. Wir haben mit ganz anderen Problemen zu tun.
Sie hatten sich vorher schon sehr verausgabt. Sie haben die Sicherheitsbehörden schon 1998 vor einem rechtsradikalen Untergrund gewarnt in Thüringen. Ja. Also lange bevor das NSU-Trio aufgeflogen ist. Wie waren da die Reaktionen?
Immer auf Abwehr, immer in Verteidigungshaltung. Und ob ich jetzt hier auf Sicherheitsbehörden, also hier, wir sind auf Schulen zugegangen, auf Polizei zugegangen, haben unsere Erkenntnisse, wir haben recherchiert aus unseren Erfahrungen, die derzeit, wie man damit umgeht, also Protokolle, Gedächtnisprotokolle und ein bisschen recherchiert und wer wo ist und wohin gehört und so weiter. Es war immer, wir sind immer auf Ablehnung gestoßen, wirklich. Also vor diesen Verantwortungsträgern. Es gab viele Sympathisanten in Jena auf alle Fälle, aber die eigentlichen Leute, die in Ämtern saßen, dann so den Schalthebeln, immer auf Distanz. Nein, nein, wir bei uns keine Nazis.
Hatten Sie das sogenannte NSU-Trio persönlich kennengelernt?
Haben wir erst später mitbekommen, wurde auch so genannt, also den Uwe Mundlos Böhnhardt und Beate Zschäpe, ja, die kenne ich persönlich, die standen uns ja gegenüber, wenn Rummel war und die Nazis sich da wieder trafen und vor allen Dingen die ja von den Dörfern da kamen und dann nichts weiter lieber taten als irgendwelche Punks oder die so irgendwie links oder vermeintlich links aussahen, einen auf die Fresse zu hauen. Das war Standard. Das
10 Morde, 43 Mordversuche, 3 Sprengstoffanschläge, 15 Raubüberfälle. Wo stehen wir heute in der Aufarbeitung des nationalsozialistischen Untergrunds?
Wollen Sie eine ehrliche Antwort?
Klar.
Am Anfang. Da ist gar nichts aufgearbeitet worden. Mensch. Und da muss man einen Herrn Lüttke erschießen, damit überhaupt einmal ein bisschen die Leute ein bisschen mehr hinschauen und so weiter. Also wir stehen richtig am Anfang und dieses Nazi-Netzwerk, das ist so dicht und auch gefestigt und die Leute, und nie vergessen, ich schaue, dass das hier verabscheuenswert ist, völlig klar. Aber wie die durchhalten, der Kubitschek, das 50 Kilometer von uns sind schnell Ruder, der ideologische Taktgeber, wie die das durchhalten, dafür diesen Respekt, da habe ich eine Menge Respekt davor. Und die kriegen keine staatliche Unterstützung, die machen das alles selber. Also es sind für mich im Prinzip Verbrecher. Aber dieses, wie die das durchhalten, und was machen wir, kriegen da Demokratiepreise und Eis und Döde und sind dagegen. Und wenn mal keine Demokratiepreise mehr vergeben werden und nicht jetzt irgendwie Lobeshymnen, sind wir da immer auch noch dagegen? Oh, ich habe da manchmal ganz schön viel Wut in mir. Hoffentlich will ich auch haben.
Mir gegenüber sitzt der ehemalige Jugendpfarrer Lothar König, aber vor allem sitzt mir gegenüber erstmal ein riesiger Rauschebart. Wofür steht Ihr Bart, Herr König?
Das ist auch reine Faulheit.
Reine Faulheit?
Ja, ich muss mich nicht rasieren.
Wann haben Sie sich zum letzten Mal rasiert?
Das weiß ich nicht. Also ich schneide ab und zu mal mit einer Schere, versuche ich sowas wie die Länge zu kürzen. Dafür ist noch die Zeit so alle halben Jahre mal, aber rasieren, nee, nicht.
Seit September sind Sie nicht mehr Pfarrer der jungen Gemeinde in Jena, sondern im Ruhestand. Passt irgendwie nicht zu Ihnen das Wort?
Wenn die das meinen, ich mache mein Ding und muss jetzt erstmal schauen, wie ich jetzt hier auf etwas Neues einstelle. Ja, das Alte ist vergangen, die JG, da sind neue Leute da und die kriegen das hoffentlich hin. Und ich schaue, was für mich noch aufbewahrt wird und hoffe auf dieses jüdisch-christliche. Das ist ja so tief in mir drin, das ist so ein Teil von mir geworden und das von mir hin und her. Und wünsche und hoffe, dass von diesem... wenn ich diese Kirche denke, da könnte ich schon wieder heulen und wünsche, dass diese Kraft da etwas zum Tragen kommt, die da drin steckt, die ganz, ganz tief geht. Und wenn da was kommt, dann kommt auf alle Fälle was auch gegen Nazis und gegen diese Ignoranz und alles, was so, diese Gleichgültigkeit, das ist ja das Schlimmste, dass wir hier als Menschen hier zusammen sind. Und wenn da jemand hier auch so, ein Ausländer, allein das Wort, wir sind hier einfach Menschen auf dieser Welt und lernen irgendwie miteinander zurechtzukommen, auszukommen.
Im Vorgespräch haben Sie uns erzählt, dass Sie sich vorgenommen haben, Thomas Manns Roman Tetralogie Josef und seine Brüder zu lesen. Jetzt, wo Sie mehr Zeit haben, was zieht Sie zu diesen Büchern?
Das ist natürlich hart. Das sind ja 4 Bücher. Das ist immer Trilogie. Thomas Mann lese ich schon lange als meine Widerstandsliteratur. Und da kommen alle 500 Seiten, kommt auch irgend so ein richtiges kleines Tüpferchen dir. Oh, herrlich. Und dazwischen muss man durchhalten, langen Atem. Das übt der Thomas Mann mit mir ein.
Ausgangspunkt für Thomas Mann war eine Palästina-Reise 1925. Für dieses Buch habe ich gelesen. Und eine Israel-Reise war wohl auch für Sie besonders wichtig beim Entdecken Ihrer eigenen Spiritualität.
Die Worte gebrauche ich gar nicht. Ich denke, der Israel gehört ja die Religion, auch die Auseinandersetzung, die verschiedenen, ist das ja Alltag, wie bei uns hier vor 2000 Jahren, da haben die sich auf dem Markt rumgestritten, ob das ein Mensch ist oder Gott, also Jesus und all solche Sachen. Und da ist das richtig pur noch und gehört zum Lebensalltag dazu. Und da bin ich ja sehr viel mit den Leuten hingefahren, also nicht sehr viel, ist halt alle zwei Jahre, war eine tiefe Verbindung zu dem Land und zu den Leuten. Und das heißt zu beiden, zu den Palästinensern wie zu den Israeliten oder Juden und Muslimen. Obwohl bei die Palästinenser sind ja alle eigentlich Christen gewesen. Ah ja, 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 das ist eine tiefe Verbindung. Und ich denke, solange es Israel gibt, solange wird es auch mich geben oder Deutschland geben. Das bedingt sich für mich einander.
Welche Rolle spielt der Glaube heute in Ihrem Leben, im Alltag?
Ach, das ist dann immer so alles so ideologisch. Also jetzt von
ideologische
mir,
Fragen?
Ja, ja. Das ist für mich, ist das hier. Das ist nicht was irgendwie wie so ein Rucksack da hinten drin dranhängt, sondern das ist tief in mir drin, ohne dass ich da jetzt gleich an Glauben denke. Ich denke, ich habe das aufgesogen wie so ein Lebenselixier. Das ist ein Teil von mir. Und weil es ein Teil von mir ist, spielt das eine entscheidende Rolle für mich. Das.
Aber wie hat es sich gezeigt, zum Beispiel in der Erziehung Ihrer drei Kinder?
Oh. Oh, das weiß ich, da müssen Sie die drei oder
mal
die
den
vier,
Sohn fragen.
Die vier Fenster fragen, die werden sicher mal mit so einem übermächtigen Vater da. Oh je, die ich, wissen Sie, sowas wie Vergebung, Barmherzigkeit, Gnade, alles Worte, die heute keine Rolle mehr spielen und eine Grundlage bilden für unser Zusammensein, dass wir miteinander auskommen. Das ist, ich denke, so entscheidend wichtig. Und wenn ich manchmal, ich darf jetzt hier nicht hier an rumlästern, aber wenn ich da manchmal, ich gehe ja manchmal in Gottesdienst noch, oder, wenn was da vorne wieder hergequatscht wird, als Predigt verkauft oder sowas. Ey, manchmal ein Knüppel manchmal nehmen, denke ich mir.
Kribbelt das ja in Ihnen?
Ja.
Dass Sie gerne selber nach vorne gehen wollen. Ihre Tochter Katharina König-Preuß, Abgeordnete für die Linkspartei in Thüringen, die hat mal in einem Interview Sie beschrieben als einen eher abwesenden Vater. Die Erziehung hätte er, hat sie gesagt, vollkommen die Verantwortung der Mutter gegeben. Bereuen Sie das im Nachhinein, der Familie in Ihrem Leben wenig Zeit geschenkt zu haben?
Ach, die Katharina ist schon viel zu sehr in der Politik verschwunden. Die muss doch eine Klatsche haben. Ich war schon sehr präsent. Da muss ich gar nicht direkt da sein. Dass ich habe schon damit Anteil genommen. Und auch wenn, klar, das ist richtig, dass Eva da mehr für und mit den Kindern war. Aber das haben wir schon zusammen gemacht. Da habe ich schon einigen Anteil. So einfach kommt mir die Katharina nicht davon.
Ja. Wir haben über den Angriff auf Sie gesprochen. Auch Ihre Tochter ist ja mehrfach von Rechtsradikalen angegriffen worden. Vielleicht ist das Wort zu stark. Ich habe mich trotzdem gefragt, ob diese Erfahrungen Sie selbst radikalisiert haben.
Nein, also mich nicht. Da bin ich zu alt. Höchstwahrscheinlich bei Katharina habe ich mir Angst. Wissen Sie, und hier auch die Zuhörer, dass so ein direkter Angriff ist ja nicht das Problem. Das sind diese subtilen Sachen, die, wenn man so fertig, wenn man aufgrund von irgendeinem körperlichen Merkmalen irgendwie so und Frauen noch mal mehr, denke ich mir. Wissen Sie, ich lebe eigentlich nach dem Beispiel, erstmal bestehe ich mal mein Grundrecht, Fehler zu machen. Eigentlich sage ich, Scheiße machen zu dürfen. Und ich habe immer eigentlich alles öffentlich gemacht. Wenn ich sage, der war besoffen, naja, natürlich, ich bin bekennender Alkoholiker und rauche auch. Also jetzt nicht schlimm, dass ich ständig besoffen bin. Aber ja, ich will gar nicht irgendwie als Vorbild herumlaufen. Und manchmal denke ich ja, gerade so bin ich vielleicht für manche ein Vorbild geworden, ohne das wirklich sein zu wollen. Aber das macht es aus, ein Fehler. Und da kommt jemand, dass ich da gestern Scheiße gemacht habe. Ey, Scheiße, ja, stimmt. habe ich nicht mitbekommen. Dann ärgere ich mich richtig über mich selber. Aber so, ja, dieses Zusammenleben und Jugendarbeit, was ist scheiß Jugendarbeit ist. Nein, das ist Menschen. Da kommt ein Mensch und ich habe von 15-Jährigen richtig lange was gelernt, wie die auf der Straße überleben, wie sie sich anbieten müssen, um durchzukommen.
Ich komme noch mal gerade zurück auf Ihre Tochter, bei der wir gerade waren, die sich als Abgeordnete der Linken auch sehr stark macht gegen rechts im NSU-Untersuchungsausschuss. Mitgearbeitet hat in Thüringen. Eigentlich will sie den Rechtsextremismus von der Straße in den Landtag tragen. Wie schwer ist das in einem Parlament, in dem Björn Höcke vom Rechtsaußenflügel der AfD sitzt?
Naja, wollte ich doch gerade, die sind doch schon längst da, da braucht Katharina keinen Rechtsextremismus, wie er, so haben sie jetzt gesagt, in den Landtag zu tragen. Ich habe mal vor 1000 Jahren, also vielleicht vor 20, 15, gesagt, wir müssen lernen, mit diesen Nazis leben zu lernen. Und das heißt hier Widerstand leisten und zu skandalieren, was zu skandalieren ist. Und gleichzeitig immer auch diesen anderen Menschen sehen. Eigentlich, wie sagt Christa Wolf und Cassandra, solange ein Mensch lebt, nicht aufgeben. Also auch eigentlich keinen Nazi. Kein des scheiß Nazi. Auch ein Nazi ist ein Mensch. Und ich bin ein Mensch. Und ich hoffe, dass mich niemand aufgibt. Und so will ich ja ein bisschen versuchen, auch diese anderen Menschen, die eine Meinung haben, die ich für nicht gut halte, oder vielleicht sogar für ein Verbrechen, nicht aufzugeben.
Der Theologe Lothar König, danke, dass Sie heute zu uns nach Berlin gekommen sind und guten Rückweg nach Jena.